Und jetzt kommt die Schwierigkeit. Wenn wir nicht diagnostizieren, wenn wir da nicht hinschauen, der Punkt ist häufig, neurodivergente Menschen verlieben sich in neurodivergente Menschen und machen neurodivergente Kinder.
Ja.
Und wenn die Eltern nicht wissen, dass sie neurodivergent sind, ist ihnen nicht bewusst, wie die Neurodivergenz, die Behinderung, Lernschwächen oder Leistungsschwankungen ihrer Kinder sie selbst erinnern an eine Zeit, die sie nicht mehr wissen möchten.
Ja.
Und damit verstummen sie.
Ja.
Und im Gespräch mit der Lehrerin verstummen plötzlich alle drei, Kind, Lehrerin und Eltern.
Ja.
Und es kommt in so eine Situation. Vielleicht war das der Schlüssel. Da meine Eltern nicht am Start waren bei mir in der Schule, gab es sozusagen diese Beschämtheit nicht.
Ja.
Es gab auch niemanden, vor dem ich mich schämen musste. Ich hatte ja nichts mehr zu verlieren.
Ja.
Also die Anna war ja eh schon arm.
Ja.
War ja schon egal. Und somit habe ich mir erlaubt, alles zu probieren, weil ich hatte keine Alternative. Dass Personen, die erst so wie ich mit knapp 40 eine Diagnose bekommen, dass der Preis wirklich hoch ist. Weißt du welcher? Ich muss möglicherweise 20, 25, 30 Jahre aufgeben, wo ich versucht habe, alles zu beweisen, dass ich kein E-Kind bin, dass ich keine Behinderung habe. 30 Jahre harte Arbeit muss ich aufgeben mit dieser Diagnose.
Ja.
Ich habe erst letztes Jahr im November mich dazu durchgerungen, also im November 23, das erste Mal Ritalin zu versuchen. Davor habe ich hart diszipliniert und noch härter gearbeitet.
Ja.
Und ich sage euch was, ich habe 13 Jahre psychologische Beratung und Therapie. Ja. Ich habe alle Skills erlernt, die es gibt, aber es hat irgendwo immer was gefehlt. Ich habe begonnen mit Ritalin mit einem Drittel der Kinderdosis, nur aus der Angst heraus, dass ich davon abhängig werden könnte. Ja. Ich sage euch was, das Drittel der Kinderdosis hat bei mir Erwachsene nichts bewirkt, gar nichts. Und nach 3 Tagen in der richtigen Dosis habe ich das erste Mal Selbstwert erlebt. Ich habe eine Frage von einem Arbeitskollegen von mir bekommen, eine Rückmeldung, die mich normalerweise ins Eck gedrängt hätte und ich mich verteidigt hätte. Es war ganz konkret, wir haben hier eine Außenterrasse und ich habe die Möbel aus dem Keller raufgetragen, damit meine Mitarbeiter ihre Mittagspause wieder draußen erleben können. Und habe das in einem gemeinsamen Teammeeting erzählt. Hey, ein kleines Update noch, die Terrasse ist wieder eröffnet. Ich freue mich, dass wir gemeinsam unsere Mittagspause wieder draußen verbringen können. Und einer meiner Kollegen sagt, ja, Anna, danke. Ich wollte heute schon mich hinsetzen, aber die sind schmutzig, die Sessel. Oh, eine Kritik. Und das habe ich nicht ganz vollständig gemacht. Und das nehme ich auf meine Kappe. Nach 3 Tagen Ritalin habe ich gesagt, vielen Dank, dass du es sagst. Das habe ich ganz vergessen. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir alle 5 Minuten eurer Lebenszeit schenkt und wir das gemeinsam sauber machen, weil das ist unsere Terrasse.
Ja.
Als ich mich das sagen höre, packe ich mein Leben gerade nicht. Ich war weder sauer, noch schnippisch, noch irgendwie, sondern ich fand es trotzdem noch gut, dass ich das raufgetragen habe, realisiere, ich habe vergessen und habe es nicht mehr geschafft, die sauber zu machen, nehme diesen Input auf und bringe ihn in einem positiven Spin, ohne mich selbst in Frage zu stellen. Ich sage euch was, ich glaube nicht, dass eine Diagnose alleine hilft. Ich glaube, wenn man die Diagnose mit sich selbst integriert. Ich glaube nicht, dass Medikation alleine hilft, denn Medikation entwickelt keine Skills. Die Kombination Diagnostik, Verhalten zu verstehen, denn eine Diagnostik schafft eins aus meiner Sicht, Verhaltensweisen von der Persönlichkeit zu trennen. Ich bin als ADHSlerin nicht unzuverlässig. Ich bin als ADHSlerin nicht unpünktlich. Das ist nicht meine Persönlichkeit. Ich brauche eine andere Zeitstruktur. Das schafft eine Diagnose. Dann zu lernen, was das bedeutet. Und dann kann man sich überlegen, ist es ein Präparat? Ist es ein Nahrungsergänzungsmittel? Ist es eine bestimmte Form der Ernährung? Ist es ein bestimmtes Maß an Bewegung, das ausreichend Dopamin für mich und mein Gehirn zur Verfügung stellt? Denn diesen Neurotransmitter, der uns fehlt, weil wir einen zu schnellen Stoffwechsel davon haben, den werden wir nicht durch eine Therapie in unserem Gehirn bereitstellen. Das schafft keiner. Das schafft man ein bisschen durch Arbeitsweisen. Also wenn du ein Kind viel lobst, aber das alleine reicht auch nicht. Das heißt, in der Pause für ADHSlerInnen Bewegung, Stressabbau, Hausaufgaben im Stehen, schafft auch Dopamin.
Ja.
Aber weil ich nicht wusste, dass ich ADHS habe, wusste ich auch nicht, dass ich so schnell Dopamin abbaue, dass ich permanent auf der Suche bin nach einer neuen Stimulation. Heute würde ich das so beschreiben, wenn ich eine herausfordernde Situation erlebe und die erste Reaktion wäre, jetzt werde ich mal sauer. Dann sage ich, hey Anna, gute Idee, warte noch 1/10 Sekunde, vielleicht fällt dir noch was Neues ein. Okay, ich werde hysterisch. Auch eine gute Idee, ich möchte weinen. Verstehe ich, Anna, gib dir noch einen Moment. Und da fallen mir innerhalb von 100 Sekunden 50 Dinge ein. Wenn ich aber der ersten schon nachgebe, bin ich impulsiv. Und das schafft sozusagen diese zweite Schrecksekunde. Mhm. Wenn ich das ein bisschen mit Training früher erfahren hätte, hätte ich einen ganz anderen Schulweg machen können.
Ja. Ja.
Und ich glaube, dieses Wissen, was ich vorher gesagt habe, wenn wir das zur Verfügung stellen könnten, im Allgemeinen, Eltern genauso wie Pädagoginnen, dann wäre das großartig. Mhm. Wenn ich dir noch hier eine Frage stellen darf, manche Leute kritisieren mich hart dafür, dass ich sage, dass Neurodivergenz eine Superpower ist. Kritisieren mich hart dafür. Warum ist mir das so wichtig, das zu sagen? Weil in unserer Gesellschaft das Defizit ausreichend bekannt ist. Aber dass diese Defizite auch zwangsläufig eine besondere Eigenschaft auf der anderen Seite erzeugen. Weil wir das kompensieren. Wir haben keinerlei Einfluss, aus meiner Sicht, auf unsere genetischen Karten. Haben wir nicht.
Ja.
Die bekommen wir mit.
Ja.
Das ist das Setup, das Kartenspiel, was wir, das Kartendeck, das wir in der Hand haben. Und das dürfen wir lernen zum Spielen, zum Ausspielen. Und wenn du bestimmte Karten dir fehlen in deinem Deck, dann ist es die Strategie, mit der du sozusagen dieses, was du nicht hast, kompensierst bzw. umwandelst zu einer Stärke. Wie siehst du das?
To be honest, schwieriger Diskurs. Und ich glaube, ein ambivalenter Diskurs. Ja. Warum? Also auch in Disability Studies gibt es ja auch so dieses Theorem des Super Crip. Also wann wirst du denn quasi in kulturellen Formaten anerkennbar, indem du überperformst? Sagen wir mal so, in dieser Gesellschaft, wäre es nützlich. Also was ist das Nützliche dran? Also mit diesen ableistischen Taken, was ist das Nützliche eigentlich so an Neurodivergenz? Okay, die Superpowers, ja cool, right, ja, also gesellschaftlich gesehen so. Aber ich würde den Take dann eher so, ja, das sind Superpowers, großartig und also auch wichtig, das auch zu betonen als ein Aspekt dieses Spektrums und dieser Melange Neurodiversität. Es ist auch einfach okay, wenn du sie nicht hast, nicht rausbildest oder halt in anderen Sphären des Spektrums bist und genauso anerkennbar und gut bist. Und trotzdem auch zu sagen, du bist trotzdem enough, auch wenn du das nicht hast.
Ja, voll. Lass mich das erklären. Wenn ich jetzt hier ein wirklich brachiales Beispiel wählen darf, wenn Menschen gemeinsam ein Kind zur Welt bringen, das eine verminderte Sehleistung hat, möglicherweise sogar blind ist, gehe ich dann auch nicht zum Augenarzt, um die Sehbehinderung festzustellen, damit ich das Kind nicht stigmatisiere und damit es sich dann auf seine Sehbehinderung ausruht, bringe ich sie auch lieber zur Nachhilfe für das Kind, damit es sich lernt zu verhalten wie ein Sehender, damit es den Sehenden nicht ganz so viel Aufwand produziert. Möglichkeit 1. Ich gehe lieber nicht dorthin, weil was habe ich denn davon? Ich weiß es ja eh, die Diagnose habe ich dann und dann bringt es was, das heißt, ich habe ja nur einen Stempel. Oder? Ich gehe zum Augenarzt, lass das feststellen, finde heraus, dass hier eine verminderte Sehkraft ist. Das heißt, ich gehe her und schaue, was für Sehbehelfe, was für Trainings, was für Möglichkeiten habe ich hier, zumindest Umrisse erkennbar zu machen.
Ja.
Oder eben nicht. Durch diese nicht vorhandene Sehkraft wird das Kind eine dementsprechend stärkeren Gehörsinn, Tastsinn und Geruchssinn entwickeln. Das kann mir niemand absprechen. Und das meine ich mit Superpower. Das heißt, wir sprechen nur hauptsächlich über die Behinderung, über die Diagnose, über die Einstufung.
Absolut. Und auf der anderen Seite gehe ich mit. Also mit dem Part, diese anderen Aspekte nicht zu betonen oder unter den Tisch fallen zu lassen oder halt so super überbetont, wie jetzt bei Rain Man ein Stereotyp darzustellen. Es ist auch gut, das zu betonen. Nur aber auch bei diesem Superpower. Konzept High Functioning.
Ja.
Wenn du High Functioning auf der einen Seite hast, den, was ist dann Middle Functioning, Low Functioning, was
super Beispiel habe ich auch hier in der Vermittlung erlebt. Ich darf es auch nennen als Referenz die Firma DM. Dort haben wir in das Team des ERPs, also wo die Artikelstammdaten verwaltet werden. Das heißt, wenn du beim DM bezahlst, piep, an der Kasse, dass jeder richtige Preis ist, das macht dieses Team. Verwaltet, legt einen Artikel an, Preis, Aktionen etc. Und dort haben wir Mario vermittelt, Formulierungen in der Einschulung, wie das haben wir schon immer so gemacht, das war schon immer so, das machen wir halt so. Das sind keine Erklärungen, die ihm reichen, denn er muss es verstehen.
Ja.
Das heißt, er hat seine Führungskraft schon auch ein bisschen gechallenged, weil er immer wieder nachgefragt hat. Das klang schon fast griffstutzig, dabei wollte er es wirklich nur verstehen. Was ist hier jetzt der Superskill? Ich kann es dir sagen, nach 6 Monaten hatten wir ein Webinar gemeinsam mit der Führungskraft. Er sagt, seit Mario im Team ist, kann ich jeder Schnittstelle unseren Prozess erklären und wir sind um 30% in der Arbeit schneller geworden. Wir sind die mit Abstand schnellste Abteilung im ganzen DM in der Administration geworden. Denn ich kann jetzt Dinge erklären, sodass sie jeder versteht. Ja. Das ist eine indirekte Superpower.
Ja.
Und das entsteht dadurch. Ich sage jetzt nicht, durch ein Defizit entwickelt mein Gegenüber etwas, aber ein Stück weit schon.
Ja, ich weiß genau, was du meinst auch, an sich ist das eine sehr medizinische Klassifikation, ja, die so auf Anpassung, auf Selbstständigkeit, ja, so. Und also von dem her finde ich es problematisch. Du lädst sie ja neu auf quasi.
Ja.
Aber um bei Mario zu bleiben auch, ja, weißt du, diese Wertigkeit damit, ja, auch wenn du nicht überperformst und diesen Superskill entwickelst. So, ne?
In diesem Sinn war das kein Superskill. Er hat einfach nur gefragt, immer und immer wieder, weil er es noch nicht verstanden hat. Das könnte man auch sagen.
Ja, dass in dem Ding, das zu highlighten, ja, ja.
Das kann auch in der Klasse passieren.
Ja.
Ich versuche es im Klassenraum zu beschreiben. Mario in der Schulklasse. Bitte geben wir dem jetzt mal einen anderen Namen.
Ja,
ja. Keine Ahnung was.
Paul.
Zum Beispiel, Paul in der Klasse versteht etwas nicht und fragt den Lehrer mehrmals. Ein anderer Mitschüler, Mitschülerin hört zu und erkennt genau, welche Erklärung vom Lehrer nicht verstanden wird und erkennt bei sich selbst plötzlich die Fähigkeit, Paul etwas zu erklären, das ihm scheinbar noch keiner erklären konnte.
Ja. Genau. Das sind 1:1. Und was wir in der LehrerInnenbildung sagen würden, also wir brauchen die bildende Lehrerin dazu, also reflexive LehrerInnen zu sein, die auch vielleicht in dem ersten Moment, weil dieses ganze System funktionieren auf Störung. Ne? Ja. Und der stört dann in dem Moment, wird als störend wahrgenommen und kategorisiert, so weil er x-mal das Gleiche war. Man denkt so, Und die reflexive LehrerInnen-Persönlichkeit sagt, okay, in dem Moment, warum stört mich das denn eigentlich? Und was könnte denn der Grund dahinter sein? So. Mhm. Und davon brauchen wir noch mehr. In das machen wir viel. Diese wunderbaren Studierenden, die bei uns sind, die haben auch Bock drauf.
Ja.
Und das ist aber eine Sache, glaube ich, ein Skill von LehrerInnen. Trotz diesem ganzen anderen, was die auch noch machen müssen, haben wir eben von gesprochen, diesen vollen Curricula und dies, das aber durchzuschnaufen, sich die Zeit zu nehmen und zu sagen, genau, das quasi diesen Code zu knacken.
Ja.
Warum fragt ihr denn so oft? Und das ist eine spezifische Fähigkeit. Auch wenn das jetzt in dem Moment meiner Fähigkeitserwartung, ich mache eine Ansage und du sollst das blicken und du sollst entsprechend machen, wenn das diese Fähigkeitserwartung von mir vielleicht durchkreuzt, dass das nicht automatisch ein Defizit ist, sondern dass dahinter was ganz anderes verbirgt und ich mein Teaching modifizieren muss. So.
Kann.
Ja.
Also das ist wirklich der Punkt. Dass ich mein Teaching modifizieren kann, wenn ich, wie hast du das vorher genannt?
Code geknackt?
Was für eine
reflexive Lehrerinbildung?
Ja, bitte das nochmal ganz laut.
Ja, ja.
Reflexive Lehrerinbildung.
Ja.
Mein Gott.
Ja, ja.
Das heißt, ich könnte als Lehrerin an dieser Stelle besser werden.
Ja.
Wenn ich möchte.
Ja, wenn ich will. Ja.
Und das ist eine wirklich Selbstentscheidung.
Ja.
Und das ist etwas, wie glaube ich, Revolutionäres, wenn ich so sagen darf.
Ja.
Das heißt, ich habe an jedem Punkt meines Lebens als Lehrerin oder als Schüler die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen und den Weg zu verändern. Möchte ich oder möchte ich nicht? Und das ist, glaube ich, ein Prinzip, wenn das geknackt wird, dann kommt es auch beim Schüler an. Dann fühlt sich der Schüler wirksam im Sinne, ich wurde gehört.
Ja.
Ich durfte die Frage 5-mal stellen. Die Zeit wurde mir gegeben.
Ja. Ja.
Das honoriere ich so hoch in meinem Einsatz.
Ja.
Und das ist, glaube ich, etwas, was im Schulalltag aus meiner Sicht eines der Erfolgsbeispiele sein kann. Ich habe mir das Wort schon wieder nicht gemerkt, aber reflexive
LehrerInnenbildung.
Reflexive LehrerInnenbildung. Das würden wir, glaube ich, wahrscheinlich mitnehmen aus meiner Sicht.
Also zur Zeit schwebt ja die KI in Bezug auf Lernen so wie der Messias rein.
Ja.
Ja, mit großen Hoffnungen auch verständlich. Man könnte ja sagen, also die KI ist vielleicht genau das Tool oder die Möglichkeit, die uns vielleicht dabei hilft, eines der Versprechen oder eines der Ziele inklusive Bildung einzulösen, nämlich des differenzierten, individualisierten Unterrichts.
Ja.
Ja. Also du hast schon Normen eingelagert in die KI, aber eine KI kannst du auch, wenn du diese Normen entsprechend, dass sie nicht judged.
Ja.
Du musst da, wie gesagt, aufpassen, weil da sind ja auch gewisse Werte in die KI eingelagert. Wenn man das modifiziert, viele Personen auf andere schauen und mit diesen Kategorien und dies, das und diesen Erwartungen, Fähigkeitserwartungen und die dann so irritiert sind, dann eher dann zugemacht wird, dass diese Irritationen eher möglicherweise anders bearbeitbar werden, ohne Judgment und eher in einer individualisierten, empowernden Art und Weise.
Aber was glaube ich die wenigsten gemacht haben, ich habe mich mit ChatGPT sehr, sehr im Detail auseinandergesetzt, in einer Freizeitaktivität, sehr, sehr genau, heißt, ich habe mir während Autofahrten überlegt, was kann ich denn herausfinden, wie kann ich das Ding testen, wie kann ich es an seine Grenzen bringen. Zum Beispiel, ich stelle ChatGPT eine Aufgabenstellung, die ich jetzt auch einem potenziellen Bewerber in einem Bewerbungsprozess geben würde und schau, was schreibt mit ChatGPT zurück. Und ich war entsetzt darüber, wie er die Aufgabe erfüllt hat. Daran habe ich erkannt, dass meine Formulierung nicht präzise genug war, dass es die Maschine verstanden hat. Daraus habe ich dann einen zweiten Versuch gestartet, der auch nicht besser wurde. Ja. Woraufhin ich mir gedacht habe, was, du nervige Maschine, pass mal auf. Folgende Aufgabenstellung gebe ich dir. Bitte stell mir 3 Verständnisfragen, um die Aufgabe besser zu lösen. Stellt mir die KI 3 Fragen. und ich erkenne, welche Lücken meine Beschreibung hat. Also das ist jetzt nicht inhaltlich sozusagen relevant, aber ich habe in meiner Formulierung Schwachstellen oder Missverständnispotenzial erkannt.
Ja.
Das zweite Beispiel, wo ich das getestet habe, gemeinsam mit meiner Tochter, mit meiner Jüngsten, die ein Referat machen musste über eines ihrer Lieblingstiere, der rote Panda. Und sie hat es ausgearbeitet, das Referat. Habe ich sie gefragt, ob es okay wäre, dass wir uns das jetzt mal mit ChatGPT anschauen, was ChatGPT daraus machen würde. Dadurch, dass sie selbst Inhalte recherchiert hat, wussten wir ganz genau, wo ChatGPT falsche Informationen geliefert hat. Allerdings in der Struktur, in der Aufbereitung, in der Einleitung, Mittelteil und Ende war die Struktur von ChatGPT deutlich angenehmer zum Verfolgen, wenn man sich den roten Panda-Detail noch nicht kannte, eingehen konnte. Das heißt, das hat sie, wollte sie übernehmen, so war das an dem Zeitpunkt. Und dann habe ich gesagt, glaubst du wirklich, dass ein 9-jähriges Kind das so schon könnte? Ja, dann soll das jetzt ChatGPT jetzt machen in meiner Schulstufe. Ich bin ja ein bisschen überdurchschnittlich intelligent, glaube ich. Ich schreibe ihm das mal. Kannst du dieses Referat nochmal ausarbeiten in der Schulstufe X bei einem 9-jährigen Mädchen mit einem etwas überdurchschnittlichen Intelligenzvermögen? Und die Ausarbeitung war wiederum eine andere. Was will ich euch damit sagen ist, desto genauer du reinfragst, desto größer wird dein Spektrum an Möglichkeiten und Perspektiven. Und dadurch kannst du KI dafür verwenden, aus meiner Sicht, Inhalte besser aufzubereiten. Und wenn man sich das mal überlegt, wie leicht das heute geht, dafür, glaube ich, können wir KI schon verwenden. Wichtig ist immer, dass wir selbst noch wissen, was ist richtig, weil bei dem Beispiel des Referats sind wir nämlich auf 4 gravierende Fehler gekommen, die wir ohne Wissen nicht entdeckt hätten. Und dazu, glaube ich, meine Tochter, damals mit 9, war ChatGPT viel offener als Arbeitskollegen oder Kunden oder Menschen, die ich in meiner Generation kenne. Weil wir uns angegriffen fühlen durch unser geistiges Wissen, dass das Ding das so schnell kann. Schade eigentlich, glaube ich.
Schade. Ja, es ist schon, also gerade für Lernprozesse und die Individualisierung von Lernprozessen hat es mega Potenzial. So, da hat es auch so richtig mein Interesse geweckt. Also ich fand es auch davor krass, aber insgesamt ist das, glaube ich, eine Technologie mit sehr, sehr viel Potenzial für inklusive Bildung.
Lieber Tobias, ich habe, musst dir etwas offenbaren, ich habe Time Blindness. Wir sind dermaßen über der Zeit. Ich weiß gar nicht wie, aber wir müssen hier zu einem Ende finden, dermaßen über der Zeit. Das heißt, wenn ich dir hier noch ganz konkret 3 Fragen stellen darf. Zusammenarbeit mit Eltern. Welche Rolle spielen Eltern in der inklusiven Bildung, insbesondere wenn es um neurodivergente Kinder geht?
Eine generell gute LehrerInnenbildung für Schule betont ja die Bedeutung, also zum einen natürlich die Individualität der SchülerInnen, aber auch der Eltern. Also es gibt ja auch neben den SchülerInnen selbst, dass die Eltern Erziehungsberechtigten, die Personen, die um das Kind herum sind, so quasi auch Expertinnen bezüglich des Lernens sind. Und dass er auch ein Schatz ist, der gehoben werden kann. Ja, und das ist eins von den Key-Sachen, die wir versuchen mitzugeben in der Elternarbeit. Also zum einen auch, also das ist ein Schatz, der gehoben werden kann, aber auch nicht nur, weil es ja so einen coolen Schatz zu heben gibt, sondern einfach auch quasi als LernpartnerIn auf Augenhöhe zu betrachten und auch nicht das dann hierarchisiert zu sehen, weil ich ja jetzt die LehrerIn bin, die total ausgebildet ist dafür, dies, das, aber als Expertin sind diese Schätze und diese Kollaboration so quasi dafür fruchtbar zu machen. Gerade jetzt in den frühen Jahren, absolut, weil auch so viele Informationen, die ich ja auch einfach mit diesem Setting Klassenzimmer oder Schule überhaupt nicht am Schirm habe, die total wichtig sind, die Eltern liefern können oder Erziehungsberechtigte. Und da braucht es ein gewisses Sensorium für, aber auch einfach die Räume, die man aufmacht, um die zu teilen. Und dafür braucht es auch vielleicht mehr als einen Elternabend, wo Durchsage an alle kommt. Das ist aber auch dann, diese Zeit zu nehmen, das sollte auch nochmal strukturell besser verankert werden, dass man auch quasi LehrerInnen Incentives gibt, wenn man sich die Zeit nimmt und dass nicht diejenigen, die es einfach nicht machen, sagen, okay, cool, wir haben viel mit Schulen zusammengearbeitet, wo Eltern nie ankamen in die Schule und dass teilweise LehrerInnen total judgy waren. Ja, die kommen nicht, weil bla bla. Und es hat sich dann, wenn man versucht hat, sie mit netten Angeboten das zu verschieben, also diesen Wert zu sehen und sie darüber reinzubekommen und das als wichtige LernpartnerInnen zu sehen und das nicht als, dass sie kommen, als Diss gegen mich, gegen Schule aufzugreifen.
Ich versuche das zusammenzufassen, kennen wir auch aus dem Leadership-Training, mehr miteinander sprechen als übereinander.
Genau, ja.
Und ich glaube, Kinder großzuziehen ist eine große Leadership-Aufgabe. Glaube ich wirklich.
Ja.
Führung ist
das. Ja.
Richtung geben.
Ja.
Und da sind wir beteiligt, Eltern wie Lehrer gleichzeitig. Aber das nehmen wir mal so mit. Weil wir haben noch 3 Fragen, mit denen wir abschließen und die super kurz.
Ja, yes.
Politische Forderungen und strukturelle Änderungen für Österreich. Da war das Incentive, was incentiviere ich bei Lehrerinnen? Mhm. Das heißt, wenn es hier zum Beispiel auch in Richtung Elternarbeit geht, oder was ist eine Forderung an die Politik hierzu?
Also eine Forderung ist, also Inklusion umsetzbar machen und die dafür notwendigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Das ist eine strikt politische Entscheidung. Ja, ja. Das ist weniger irgendeine böse Bildungsdirektion, die das nicht will, oder ein Ministerium, das es nicht will. Das ist eine politische Entscheidung, wie wir in Gesellschaft, welche Lernräume wir eröffnen möchten und welche Ressourcen wir bereit sind, dafür zu geben. Das wären zentrale Forderungen. Die andere Forderung wären, dass man sowas, du kennst ja auch Leadership-Training oder wie mache ich, wie verändere ich Organisationen? Mhm. Dafür braucht es Pläne und dafür braucht es auch wieder ein Miteinander, wo sich alle beteiligten AkteurInnen an einen Tisch setzen und das wollen.
Nicht unmöglich. Also ich finde ja ambitionierte Forderungen auch wichtig und richtig. Mhm. Tipps für Lehrkräfte und Schulen. Was wäre da aus deiner Sicht? Also wenn Lehrerinnen und Schulleitungen in Österreich 3 praxisorientierte Tipps für eine bessere, inklusive, vielleicht auch neurodiverse Schülerinnen auf den Weg geben könnten, welche wären das?
Hinhören, Zeit nehmen, reflektieren, wenn möglich, also wenn es um Neurodiversität geht. Es gibt mitunter Fortbildung. Ich glaube, wir haben noch viel Bedarf. Und auch hier auch mit den Eltern zusammenzuarbeiten, die möglicherweise auch Blickwinkel haben, Erfahrungswissen haben, das total bereichernd sein kann. Und auch aus diesem Schema, was als Störung möglicherweise zu erachten, zu hinterfragen, warum nehme ich das als Störung wahr und wie kann ich das vielleicht anders gestalten?
Vision für die Zukunft der Inklusion in Österreich. Wie sieht deine Vision für eine inklusive Schule und Zukunft in Österreich aus, in der neurodiverse Kinder nicht nur inkludiert, sondern auch individuell ihre Stärken gefördert werden?
Ich wünsche mir eine Schule, also diese Vision, was ich die Zukunft, was mega wäre, wo tatsächlich selbstbestimmtes Lernen möglich ist, und zwar für alle. Seien sie jetzt neurodivers oder sich in diesem Spektrum zu verorten oder nicht, dass jedes Kind einfach bei individuelle Bedürfnissen entsprechen und Lerninteressen, und seien die jetzt so linear oder seien die so, dass ich mehr Verästelungen schaffe und rumspringe zwischen verschiedenen Aspekten eines Lerngegenstandes oder mehreren Lerngegenständen gleichzeitig, dass diese Schule genau dem entsprechen kann, weil das ist auch wieder was Persönliches. Ja? Also bei vielen Kindern ja so, und sie haben total Bock, oh Schule, jetzt lerne ich dies, das, geil, ich lerne das und das, und hab voll Bock. Und dann das, was präsentiert ist, häufig gar nicht das ist, was sie sich erhofft und gewünscht hatten, die total wissbegierig im Kindergarten sind oder zu Hause, schon Bücher lesen, dies, das, und mit so viel Energie da reinstarten, mit so viel, und das dann aber so enttäuscht wird, und dass man dann von dieser schematisierten Form, wie es jetzt abläuft, da rauskommt und eher an diesen Interessen anknüpft. Das wäre so mein Wunsch von einer inklusiven Schule, in der auch Differenzen nicht hierarchisierend aufgeladen werden, sondern einfach ermächtigend, empowernd thematisiert werden auch, und auch Kinder und Jugendliche gut lernen, Unterschieden umzugehen und das ermächtigende Potenzial von denen zu sehen.
Das ist doch wirklich ein schöner, schöner Schluss. Und danke auch für deine klare Positionierung in Bezug auf dieses High Functional. Solange ich lebe, werde ich mich dafür einsetzen. Neurodivergente Menschen dürfen alles sein, was sie wollen. Ja. Sie müssen nicht high performen. Aber sie dürfen, wenn sie wollen. Und wir müssen in der Gesellschaft verstehen, dass es ganz viele von uns gibt, die wirklich ehrgeizig sind, wissbegierig sind, Tatendrang haben. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, hier eine Lobby zu haben, eine Bühne zu haben, diese Erfolge, diese Möglichkeiten sichtbar zu machen. Weil viele von uns sehen das noch als einen ausschließlich Behinderungsfaktor. Und mehr als die Hälfte der Menschen haben keinen Schweregrad von Behinderung im Bereich Neurodivergenz, sondern im Gegenteil, es entwickelt sich auch in Richtung einer Stärke in bestimmten Themenbereichen. Wie gesagt, ein Defizit, das jemand mitbringt, kann dazu führen, dass andere Menschen ihre besondere Stärke erst durch das Defizit des anderen erkennen. Und das ist, glaube ich, wirklich inklusiv, wenn man so möchte. So darf jeder Mensch so sein, wie er ist, muss sich nicht integrieren, also verbiegen, dass es passt, sondern mit der Unterschiedlichkeit aller entwickeln wir ein holistischeres, ein größeres gemeinsames Wir. Oder?
Ja. Ja.
Das wäre das Ziel. Ja. Wäre cool. Ich würde dann nochmal in die Schule gehen. Alle Lehrer dürfen mich natürlich auf ihre schwarze Liste schreiben. Nein, in diesem Sinne, Tobias, ich weiß nie, wie ich in eine Folge reinkomme und auch nie, wie ich rauskomme.
Ja.
Magst du noch was sagen?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mega Spaß gemacht. Die Zeit ist verflogen. Wow. Ich glaube, wir könnten noch, also gefühlt noch
Sag's richtig, bitte nicht. Mein Kollege wird hier gleich den Stecker ziehen. Ja. Sag's nicht, aber du hast recht. Ich fand's sehr, sehr kurzweilig. Vielleicht schneiden wir tatsächlich 2 Folgen raus. Ich weiß es nicht, aber es schafft. Ich glaube, ein Fehler ist hier passiert in der Vorbereitung. Wir hatten zu viele Themen für eine Folge. Vielleicht wärst du einfach nochmal gekommen. Aber deine Anreise ist ja auch weit.
Hat echt tierisch Bock gemacht, war mal mega.
Und vor allem dieses Ding, oder?
Dieses Ding ist super cool. Das macht nach einer Zeit, also wirklich, du kannst nicht mehr loslassen.
Das könnte ich euch Lehrern noch mitgeben. Gebt den Kindern was zum Spielen, denn Spaß erhöht die Denkfunktion. Auch übrigens Lachen. Menschen, die lachen, können besser denken. Das heißt, bringt eure Schüler zum Lachen. Ja, mal anbieten hier. In diesem Sinne, over and out, ihr Lieben. Danke für diese tolle Folge an dich, an euch. Und bewertet gerne auch diese Folge und sagt uns, welche Inputs ihr dazu habt. In diesem Sinne, over and out.